ARD.
SWR Kultur. Essay.
Was ist mit morgen? Wenn wir heute Musik komponieren, klingt sie so gut wie immer nicht gleich heute, sondern frühestens morgen oder vielleicht auch erst übermorgen oder noch viel später. Sie wird vielleicht erklingen oder auch verstummen. Nach Zeitenwenden, Revolutionen oder nicht minder gravierenden, schleichenden Entwicklungen. Und damit sind wir schon mitten in dem ungreifbaren Zeitraum, in dem sich unser Essayist Thorsten Möller gleich bewegt, in der Zukunft. Dass man dort nicht wirklich sein kann, versteht sich von selbst. Schon das Wort Zukunft aus den Wortteilen zu und kommen, das auf jemanden Zukommende. Und es bedeutet, dass die Zukunft nicht dort ist, wo wir sind, aber dass wir sie vielleicht schon kommen sehen.
Musik ist eine Zeitkunst. Sie hat Zukunft in sich. Im Moment ihrer Notation, ihres Erklingens, entfaltet sich ein Entscheidungsraum. Notiert ein Komponist oder eine Komponistin des 18. oder 19. Jahrhunderts einen Dominant-Sept-Akkord, dann ist die Zukunft geradezu erwartbar. Es ist die wohlige, Jahrhunderte eingeübte Rückkehr zur Tonika. Akkorde haben eine ähnliche Funktion wie die Drehscheibe für eine Lokomotive. Auf den Rangiergleisen der Bahnhöfe wird die Lok gedreht, dann geht's los, auf neuen Gleisen.
Alles schön? The war is over. The war is over.
Potenzielle Potenziale. Fragen zur Zukunft der Musik. Ein Essay von Thorsten Möller.
Eine anerkannte Definition der Zukunftsforschung lautet: die wissenschaftliche Befassung mit möglichen, wünschbaren und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen. Aus der Gegenwart und der in sie mündenden Vergangenheit denken Forscher Trends weiter. Und sie erstellen Prognosen, die da an Grenzen stoßen, wo es unvorhersehbare Innovationen gibt oder andere, vielleicht auch ganz neue Bewegungsrichtungen. Unsere Gegenwart begriffen als eine Art Drehscheibe. Eine Drehscheibe, die nicht alle erdenklichen Wege öffnet, die aber Richtungen vorgibt und Perspektiven. Je nach Drehung wird der Zug verschiedene Landschaften erreichen, vielleicht auch musikalisch bisher unbekannte. Denn künftige Weichen werden gestellt. Heute schon, auch morgen.
Komponisten blicken voraus, auch Musikästheten. Die Avantgarde ist die Vorhut, die künftiges Terrain auskundschaftet. Theodor Wiesengrund Adornos Begriff der Flaschenpost kommt in den Sinn. Neue Musik als Flaschenpost, die im offenen Meer herumtreibt, um vielleicht mal geöffnet zu werden, um späteren Generationen ihre Inhalte preisgeben zu können.
Oder die Vermutung des französischen Wirtschaftswissenschaftlers und Kulturphilosophen Jacques Attali, der meint, dass Musik nicht nur eine Kulturreflexion sei, sondern eine Vorbotin der Zukunft, dass sie Dinge vorwegnimmt, die noch kommen werden. Solch hehre Zukunftsentwürfe der Philosophen konterkarieren das Musikleben. Einstweilen ist die 180-Grad-Drehung, also die Fahrt auf demselben Gleis zurück, noch gang und gäbe.
Garantierte Qualität der Hochkultur gibt es in einigen Variationen. Ludwig van Beethovens, Johannes Brahms oder Gustav Mahlers Sinfonien im Konzertsaal. Dazu groß inszenierte Jubiläen der großen Meister in steter Wiederkehr. Es sind museale Panoramen im Rückspiegel. Diese Blicke zurück gelten fürs traditionelle Konzertleben, für in der Regel träge Institutionen, aber auch fürs aktuelle Musikschaffen.
Die Zukunft ist und wird immer von Vergangenem durchsetzt sein. Paradoxerweise gerade dann, wenn Zeiten unruhig sind und von technologischen Schüben geprägt sind. Ein Rückgriff auf die stabile Tradition kann ein beruhigend nostalgischer sein. Gerade in der Musik, dieser so schwer fassbaren Kunst, der nicht zufällig der Topos der verspätetsten aller Künste vorauseilt. Fernab der gediegenen Hochkultur ist inmitten digitaler Umkrempelungen die Klangarchäologie en vogue. In der zeitgenössischen Musik, auch im Pop der 90er Jahre. Man gräbt die alten analogen Synthesizer wieder aus, sogar den guten alten Kassettenrekorder und die Tonbänder. Auch röhrenbetriebene Hammond-Orgeln, die ersten Rolands und Yamahas aus den 70er Jahren. Eine Stabilität verleihende historische Rückversicherung ist sichtbar, auch in den Nachbardisziplinen, zum Beispiel der Architektur. In den vom schwedischen Architekten Alfred Grenander Anfang des 20. Jahrhunderts entworfenen Berliner U-Bahnhöfen sind Stahlstützen zu sehen, nicht bloß schmucklos rund und schmal, sondern verziert mit alten griechischen Kapitellen. Will sagen, die Macht der Gewohnheit schlägt durch. Menschen misstrauen dem nüchtern puren Form-Follows-Function-Ideal der modernen Kühle. Sie misstrauen auch dem architektonischen Fortschritt und einer allzu kühlen Digitalität. Ooh, can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong?
Die Band Portishead spielt nostalgisch, vielleicht auch melancholisch auf der Klaviatur der Erinnerung. Sampling und die neue Rahmung alter Klänge und Geräusche dienen dazu, bei der Hörerschaft der Zukunft kulturelle Erinnerungen zu wecken, die offenbar wieder auszugraben sind.
Während Musiker ihren Retrofuturismus pflegen, kommt zu Hause plötzlich die Vinylscheibe wieder auf den Plattenteller. Man besucht Revivals, Wiederbelebungen aller Orten und aller Zeiten. Nicht zu vergessen die bekannten Neobewegungen in der Musikgeschichte. Der Neo-Expressionismus, der Neoklassizismus, der Neogreck. Zum Beispiel die Gymnopédie des französischen Sonderlings Erik Satie. Im späten 19. Jahrhundert ist es ein skurriler Wiederaufgriff. Zugleich sind sie eine Neuerfindung von Tänzen der Jugend des antiken Sparta. Sie wirken wie eine Lok in sehr gemächlichem Tempo, als ob es gelte, das Pariser Leben zu entschleunigen. Erik Satie, der eifrige Spaziergänger, der sich im späten 19. Jahrhundert seine Zeit nimmt.
Erik Satie ist ein Skeptiker. Er geht seine eigenen Wege. Für die Pariser Konservatorien hat er nur ein verschmitztes Lächeln übrig. Skepsis ist nicht nur bei Satie, sondern auch heute verbreitet. Und sie kommt nicht von ungefähr. Nach Jahrhunderten visionärer Zukunftsentwürfe und unbedingten Fortschrittsglaubens wie Fortschrittswollens herrscht ein Gefühl des Stillstands. Manche Kulturkritiker und Soziologen führen ihn auf die Omnipräsenz des Internets zurück, wo alles zeitgleich geschieht, wo sich Orte und Zeiten derart vermischen, dass kaum noch Leerstellen zu erkennen sind, wo sich Bewegungsrichtungen in der unendlichen Masse an Informationen verwischen, zuweilen auch kaum noch erkennbar sind. Vom schnellen Zugriff ist auch die Musik betroffen. Während sich die YouTube-Archive weiterfüllen, während alles mit einem Mausklick mühelos abrufbar ist, erscheint Wertigkeit unter anderen Vorzeichen. Vom Selbstbedienungsladen Internet spricht man kritisch. Von Verramschung der Musik ist die Rede. Das klingt übertrieben. Aber es ist immerhin interessant, dass die erfolgreiche Suche nach der geliebten Vinylscheibe das Hören intensiver macht. Es findet unter anderen Vorzeichen statt.
Manche sprechen von einer Zeitenwende, nicht wenige entwerfen dystopische Szenarien. Die Frage ist, wie spiegelt sich Gegenwart in der Musik, die jetzt entsteht und künftig zu hören ist? Kunst und Außenwelt lassen sich nicht einfach synchronisieren. Das ist eine Erfindung übereifriger Kultursoziologen. Aber doch, so lehrt die Geschichte, unruhige Zeiten haben ihre Spuren hinterlassen. In Stichworten Französische Revolution.
Ludwig van Beethoven.
Soziale Frage der 1920er Jahre.
Bertolt Brecht, Kurt Weill, Hans Eisler.
In der Nachkriegszeit, Mitte des 20. Jahrhunderts.
Die Flucht nach vorn. Karl-Heinz Stockhausen in Köln oder Erik Satie's französischer Kollege Pierre Schaeffer in Paris.
Und in den unruhigen 1970er Jahren.
Die Band Kraftwerk in Düsseldorf.
Kraftwerk ist keine Ausnahme. Schon die Zukunftsmusik des 20. Jahrhunderts ist wesentlich technologisch geprägt. Die riesigen Maschinen im italienischen Futurismus, die Intonarumori, die Lärmerzeuger eines Luigi Russolo, antworten der rasanten Industrialisierung. Später kommen die etwas kleineren Sinustongeneratoren oder Ringmodulatoren auf im Kölner WDR-Studio für elektronische Musik. Künstlerinnen sind neugierig, sollten neugierig sein. Sie streben also nach Neuem und alle jeweils gegenwärtig verfügbare Technik wird genutzt. Technologie dient im 20. Jahrhundert als Tür, um die vermieften Räume des 19. Jahrhunderts zu verlassen, ja endgültig zu schließen.
Und Technologie wird weiter genutzt. Es ist keine Prophetie, dass die Zukunft der Musik von Algorithmen zumindest mitbestimmt wird. Auf Seiten der Hörerinnen und Hörer, auch auf Seiten der Schaffenden.
An meinem Computer sitz ich hier und programmiere die Zukunft mit.
In aller Munde die KI, die künstliche Intelligenz. Algorithmen arbeiten schnell. Vor allem sind sie billig.
Ein neues Prekariat entsteht, so titelt die Süddeutsche Zeitung angesichts der steten KI-Leistungsüberwachung, die Amazon, Uber oder Lieferando nutzen zur Kontrolle ihrer Zubringer.
Während sich das neue Prekariat die Beine abstrampelt, macht die KI Werbejingles tantiemenfrei. Für globale Konzerne, die an Fragen des Urheberrechts naturgemäß kein Interesse haben, ist das ein sehr verlockendes, ein zu verlockendes Angebot. Inwieweit KI, fernab des kommerziellen Kunst hervorbringt, also in künftige Kompositionsstübchen eindringt, bleibt vorerst offen. Erste Lehrstühle für Musik und künstliche Intelligenz formieren sich. Medienwirksam wird inszeniert, dass Algorithmen Franz Schuberts Unvollendete zu Ende komponieren. Natürlich kann man die Computerarchive füllen mit den personalstilistischen Eigenheiten erlesener Komponisten. Doch die Diskussion um künstliche Intelligenz in der Musik ist gespalten. Und schon wieder ist es eine Debatte unter den Vorzeichen von Technik und Kultur. Hier die Forscher und Entwickler, dort jene, die auf den Aufführungscharakter, auf die immer wiederkehrende Magie des menschlichen Moments verweisen. Eine KI-Version von Franz Schuberts Unvollendeter oder Ludwig van Beethovens 10. Sinfonie wird, da haben die Kulturvertreter wohl recht, technische Imitationsspielerei bleiben. Musik, die innerlichste aller Künste, kann kaum überleben ohne einen Autor, der seine eigenen persönlichen Geschichten mitbringt. Robert Schumanns subjektive Inspirationsästhetik kommt mir in den Sinn. Von fremden Ländern und Menschen ohne KI, rein von Menschenhand geschrieben und gespielt.
Der Pianist stößt nicht an Grenzen in Schumanns von fremden Ländern und Menschen. Doch technologisch-avantgardistische Wunschträume, sie haben ihre Grenzen. Nicht ausgeschlossen, dass die Musiklehrstühle für künstliche Intelligenz künftig ein ähnliches Dasein fristen wie manche elektronischen Studios in der Vergangenheit. Salopp gesagt, ein Treffpunkt für Nerds. Geprägt von technizistischen Diskursen, die in der Außenwelt kaum auf Resonanz stoßen. Schon die Wirkung reiner Lautsprechermusik war und ist überschaubar. Pierre Schaeffers Musik konkret oder Karl-Heinz Stockhausens frühe elektronische Studien sind nur mehr museale Konservenraritäten. Sie leben nicht im Konzert, von versprengten Festivals für experimentelle Musik einmal abgesehen, wo gelächelt wird, wenn Pierre Schaeffers Eisenbahn in der Étude au Chemin de Fer die Drehscheibe frisch-fröhlich pfeifend verlässt.
Hehre Zukunftsentwürfe scheitern schon mal an der Macht einer Gewohnheit, die unbewusst wirkt. Kraftwerk machen, wie der Techno aus der Sterilität synthetischer Musik eine Pointe, die funktioniert, weil sie bewusst inszeniert ist und im Fall des Techno dazu getanzt wird. Grundsätzlich aber gilt, und das auch für die Zukunft, Lautsprecher, Digitalität und Elektronik schaffen Distanz und Kühle. Instrumentale oder gesungene Musik hingegen wirkt direkt. Manchmal geht sie sogar durch den Bauch. Ein Argument sind schmerzliche Erinnerungen an isolierte Corona-Zeiten. Ich blicke zurück auf digital vereinsamte Konzerte am Computer. Ohne Magie, ohne Performance, ohne jenes Ritual, das die Musik sowohl zum Atmen braucht, wie zur Fortpflanzung.
Teilhabe und Partizipation sind heute verstärkt gefordert und sie werden die Richtungen bestimmen. Die neuen Kulturrichtlinien Deutschlands stehen vorerst am Ende einer Entwicklung, die von der Reformpädagogik und der Demokratisierungswelle der 1970er Jahre ausgeht. Heutige Musikfestivalkuratoren nehmen die Forderung ernst. Verstärkt geht es um den Einbezug eines lokalen Publikums, von örtlichen Musikvereinen, Blasmusikern, manchmal auch Schützenvereinen. Integrationsprojekte mit Flüchtlingen werden gefördert, Solidarität mit weißrussischem oder iranischem Widerstand stehen auf Festivalagenden.
Es ist kein Science-Fiction oder Wahrsagerei, dass mehr von außen einwirken wird auf künftige Musik. Klänge stehen nicht mehr nur für sich, wie es die romantische absolute Musik wollte. Nein, sie stehen verstärkt, Stichwort Quotendenken und Zielgruppen, unter funktionalem Rechtfertigungsdruck.
Unter jungen KomponistInnen ist die Beschäftigung mit Institutionen in, auch die mit der eigenen musikalischen Sozialisation. L'art pour l'art, Kunst um der Kunst willen, gerät in die Defensive, sowohl in der Musik wie in der bildenden Kunst oder im Theater. Die Entfernung wird zumindest kurzfristig zunehmen. Nicht mehr das ästhetische Werk, sondern dessen Kontextualisierung ist großgeschrieben. Auseinandersetzungen mit aktuellen Lebenswelten, auch mit örtlichen Gegebenheiten, sind gefordert. Rücksicht auf soziale Minderheiten und gegebenenfalls deren Unterstützung sind en vogue. Schon heute ist der emphatisch geprägte Kunstmusikbegriff in der Defensive. Der romantischen Vereinbarung, dass Musik eine Welt für sich bilde, ist der Widerspruch imprägniert. Das gilt auch für das einstige Zukunftsplädoyer von John Cage, für eine subjektenthobene Musik ohne Absicht.
Es scheint, als wären die ästhetischen Fundamente der mitteleuropäischen Kunstmusik brüchig. Absolute Musik, die Engführung von Kunst und Religion, die Versenkung ins Werk mit geschlossenen Augen. Schon während man die Dinge ausspricht, werden ihre Zukunftspotenziale aus heutiger Sicht fraglich bis unmöglich. Mehr muss her. Das Event. Oper- und Kunstausstellungen als immersive Erlebnisse in 3D. Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in multimedialer Inszenierung. Gute Musik reicht nicht mehr. In seinem Buch Musik der Zukunft blickt Robert Barry zurück, um eine neue Zukunft zu imaginieren. Visionäre Entwürfe von John Cage kommen zur Sprache. Oder vom amerikanischen Komponisten Edgar Varèse, der als Erfinder der Geräuschmusik gilt. Zentral ist Barrys These, dass Aufbruchsstimmungen vom sprachlich vermittelten Umfeld abhängig sind, das zurückwirke auf die Musiksphäre. Es ist ein Gedanke aus Michel Foucaults Diskurstheorie. In der Sprache, im Sprechen wie im Schreiben wird Zukunft mitbeschrieben.
Robert Barry plädiert für eine andere Sprache, die an die Stelle einer gealterten Musiksprache gesetzt wird. Musikkritiker und Musikkritikerinnen, die noch von der seidigen Stimme der Sopranistin schwärmen oder von spannenden Instrumentationsansätzen im neuen Orchesterwerk, sie gleichen schon jetzt einsamen Rufern in der Wüste. Das muss nicht tragisch sein, die Musikkritik hat ihre eigenen Blüten hervorgebracht. Das Selbstbewusstsein sogenannter Großkritiker, manche Scheuklappen, manch fragwürdig Rigoroses. Doch die Sprache über Musik ist lädiert, Anspruch ist schwierig geworden, ja verdächtig. Mit dem Schwinden des sogenannten Bildungsbürgers hat sich auch in der Sprache etwas getan. Sie ist einfach geworden, direkt, oft auch stereotyp.
Einstweilen wursteln sich die KritikerInnen so durch. In kurzen Radioberichten mimen sie den Musikvermittler. Sie berichten von dem, was ebenso passierte. Wenn ortsansässige Rapper oder Breakdancer in der neuen Operninszenierung mitmischen dürfen, wird es für Rezensenten aber heikel. Wie sollen sie darüber urteilen? Die Teilhabe gehorcht keiner ästhetischen, werkimmanenten Stimmigkeit. In welcher Sprache künftig über Musik gesprochen wird, auch das wird die Geschicke mitbestimmen. Wenn Teilhabe und soziale Funktion der Musik gefordert sind, wären O-Ton-gestützte Stimmungsbilder des Publikums die adäquatere Berichtsform als der Eindruck von Journalistinnen. Aussagen aus dem Moment heraus wie
»Das fand ich total gut«
wären künftig zu akzeptieren. Reicht das, ist das einer künftigen Musik angemessen. Einer Kunst, die auch mal ihre verschlungenen Wege geht, die sich nicht so knapp erklären.
Der Verehrer Ludwig van Beethovens, die verständnislose Lucy, der Hund Snoopy, der auf dem Klavier schläft, während Schröder Beethovens Klaviersonaten spielt. Das Bild ist im Grunde schon vor 70 Jahren aktuell. Heute wirkt es wie ein Auftakt zu einem schleichenden Abschied, den träge Musikinstitutionen nicht mitbekommen haben. Noch wird sich an prominenten Konzerthäusern an Quoten geklammert, an Auslastungszahlen, die eine Erholung von Corona-Zeiten zeigen. Doch Zukunftsprognosen für die Symphonik des 18. und 19. Jahrhunderts hören sich eher düster an. Nicht mehr als ein Irrglauben war und ist es, an die immerwährende Zukunft sogenannter zeitloser Klassiker zu glauben. Der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt ist kein Musiksoziologe, hat sich aber im Bayerischen Rundfunk so seine Gedanken gemacht zum Konzertleben und zum Konzertbesuch.
Das Sofa ist das neue Epizentrum unserer Freizeit,
sagt Reinhardt. Nun käme noch die Inflation dazu. Zu teuer sei der Konzertbesuch, sagt er und meint Rammstein, Adele und Taylor Swift wohl mit. Reinhardts Gedanken mögen stimmen, sind aber kurzfristige Diagnosen, die an Grundlegendem vorbeigehen. Interessanter wird es dort, wo sich Ulrich Reinhardt um, wie es heißt,
Wege aus der Krise,
seine Gedanken macht. Für die Zukunft kann sich Reinhardt eine Integrationskultur vorstellen. Hemmnisse gegenüber klassischer Musik müssten künftig verstärkt abgebaut werden. Für mehr Vermischung solle gesorgt werden zwischen Unterhaltungs- und ernster Musik. Der Vorschlag: ein Kombiticket zum Beispiel für ein Beyoncé-Konzert und einen Besuch der Hamburger Elbphilharmonie. Vermischung wagen, aber mit offenen Fragen.
Wer will erst Beyoncé hören und danach Mozart oder erst Mozart und danach Beyoncé?
Musik für alle ist Wunschdenken. Kunst begriffen als Ort, wo Menschen verschiedenster Schichten zusammenkommen, hat es nie gegeben. Warum sollte es in Zukunft so sein?
Das klassische Konzert wird nicht mit Beyoncé zu retten sein. Musikgeschmack ist und bleibt hochgradig subjektiv, wobei das Subjektive auch soziologisch bestimmbar ist.
Pierre Bourdieu beschreibt es in seinem Buch »Die feinen Unterschiede«. Um ihren Status zu wahren und zu bestätigen, nutzen Menschen verschiedener Schichten vor allem die Musik. Inklusive Konzertbesuch, Musizierkreis und Treffen im Übungsraum.
Bände sprechen auch die Erfindungen noch so feiner Unterschiede. Jeder findet seinen auserwählten Platz im Musikreich. Sei es im Trash, Speed oder Dark Metal, im Deutsch, Battle oder Freestyle Rap oder als eingefleischter Verehrer Richard Wagners oder Richard Strauss. Oder als Fan einer neuen Musik, die ihre eigenen Diskurse und Schubladen pflegt. Von New Complexity bis zu neuer Einfachheit.
Um zum Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt zurückzukommen. Die Popularisierung komponierter Musik ist schon gescheitert. Da braucht es keine künftigen Versuche. Holger Nolze beschreibt es in seinem Buch »Die Leichtigkeitslüge«. Er bringt den Begriff der geistigen Arbeit ins Spiel, den übrigens auch der Avantgardist Helmut Lachenmann fordert. Darum wird es auch in Zukunft gehen, sofern man am Begriff einer Kunstmusik festhalten will. Musik als Kunst ist kein Amüsierbetrieb, den Holger Nolze, Professor für Musikjournalismus, kritisiert. Und unter Nolzes Kritik fällt auch die marktschreierische, plakative Vermittlung von Kunst.
Militär? Noch mehr? Super! Mächtig haut der blendend aussehende Sänger dann noch die Champagner-Arie hin. Carmen und Don Giovanni sind also die ersten Startnummern bei Deutschland sucht die Superoper. Es ist sexy, es ist sexy, es ist sexy, schreit es uns förmlich an. Unbedingt sollen wir, heute muss es sein, der Verführung der Oper uns ergeben. Zur Beglaubigung werden starke Autoritäten herangezogen. Gleich zu Beginn, weil die Jugend erreicht sein will, der gewichtige Hip-Hopper Africa Islam, zufällig reingeschneit in diesen coolen Ort, um der Crowd zu sagen, dass auch Oper echt cool ist. Funky ist das Wort des Abends, sagt die Moderatorin.
Holger Nolze hat recht. Georges Bizet kann nicht auf dem gleichen Gleis fahren wie Kollega oder Afrika Islam. Wolfgang Amadeus Mozart kann auch nicht auf der gleichen Eisscholle treiben, auf der Ludovico Einaudi seine Akkorde gegen die Klimaerwärmung spielt. Das ist kein Plädoyer für gute Musik, für künftige musikalische Rangunterschiede und deren Zementierung. Hinter Nolzes Streitschrift steckt anderes. Die Einsicht, dass Kunsterfahrung eben generell mit Arbeit zu tun hat.
Arbeit an einem selbst, Arbeit an der Sache. Die Reibung an einem ästhetischen Gegenüber, das nicht frei Haus zu bekommen ist.
Das Sofa ist wie die Zugdrehscheibe eine Metapher. Das Sofa steht für den Rückzug aus der Öffentlichkeit, ebenso wie für Bequemlichkeit. Zu dieser neuen Bequemlichkeit gehört auch: kein Schweiß mehr auf dem E-Bike, Essen wird gebracht, die Gen Z lässt sich berieseln von ihrem Musikgeschmack, den wiederum Spotify- oder YouTube-Algorithmen bedienen. Bequemlichkeit ist die Schwester oder der Bruder einer Popularisierung, die weiter voranschreitet. Im Schulunterricht wird Falco als der neue Mozart inszeniert, dazu das Kratzen an den Oberflächen in Kulturprogrammen oder der Filmkritiker, der die neue Netflix-Serie in seinem lockeren, einminütigen Gespräch total spannend findet. Mahnende Stimmen wie Nolze geraten immer stärker in die Defensive, wahlweise als Bildungsbürger, auch als alter weißer Mann. Aber um der Zukunft der Kunstmusik willen, muss man es aussprechen dürfen. Gustav Mahler ist etwas anderes als Taylor Swift. Mahlers Symphonien brauchen ihre Zeit. Sie vertragen auch keine Hysterie, sondern andere Arten der Einfühlung, die nicht nur mit Arbeit zu tun haben, sondern auch mit etwas, was in der brodelnd selbstgerechten Gegenwart fast ganz verschwunden ist. Mit einem geschichtlichen Bewusstsein, mit jener historischen Empathie, die der weitblickende Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus schon 1977 vermisst.
Seit einigen Jahrzehnten fühlen sich die Historiker von einem Verlust des Interesses an der Geschichte bedroht und manchmal sogar in ihrer institutionalisierten Existenz gefährdet. Es scheint, als bilde die Geschichte, die wissenschaftlich gefasste Erinnerung, nicht mehr die primäre Instanz, an der man sich orientiert und von der man Rückhalt erwartet, wenn man sich seiner selbst und der Welt, in der man lebt, zu vergewissern sucht. Die Maxime, dass man die Herkunft einer Sache kennen müsse, um deren Wesen zu begreifen, hat die Selbstverständlichkeit, mit der sie im 19. und noch im frühen 20. Jahrhundert geglaubt wurde, weitgehend eingebüßt.
Ein erstes Resümee.
Die Sterne stehen anders als im 19. Jahrhundert, auch anders als im frühen 20. Jahrhundert. Der Zeitgeist entfernt sich in rasantem Tempo von Gustav Mahler, hinter dessen herrlichen Längen künftig Fragezeichen stehen. Sinnbild für die neue Kurztaktung des Lebens ist das Smartphone. YouTube oder Spotify halten die Sache am Laufen. Track auf Track, möglichst reibungsfrei zugeschnitten auf Bedürfnisse.
Der amerikanische Jugendpsychologe Jonathan Haidt gibt der Süddeutschen Zeitung ein Interview. Wir überbehüten unsere Kinder in der realen Welt. Im Internet lassen wir sie allein. Ja, so ist es. Die Finanzierung des wöchentlichen Klavierunterrichts sorgt für gutes Gewissen. Aber im verstörend zerstreuten Internet lassen wir den Nachwuchs allein. Die Eltern leben es längst vor. Auf dem Spielplatz, hinterm Kinderwagen, überall das gleiche Bild. Zerstreuung, Ablenkung, mit Earphones immer die Ohren voll. So sind denn bald auch unsere Kinder unser Versprechen in eine nähere Zukunft der respektlosen Kurztaktung der Musik ausgesetzt. Kein ruhiges Einlassen auf anderes, nur mehr ein Hüpfen von Ort zu Ort, von Stück zu Stück. All dies konsumiert mit Kopfhörern in MP3-Qualität. Während die Bässe wummern und die Höhen zischen, zieht es der sogenannten Hochkultur weiter den Boden unter den Füßen weg. Generell ist nicht mehr und nicht weniger das Zuhören, es ist auch das Gehör in Gefahr. Mediziner warnen vor der näheren Zukunft, einstweilen vergebens. Zukunft wird schon jetzt gemacht, und zwar in der Schule. Im Musikunterricht hätten Schülerinnen und Schüler nur die Wahl zwischen einem Jahr Blindheit und einem Jahr Taubheit. So kommentieren es Musikpädagogen angesichts des jährlichen Wechsels von Kunst und einem Musikunterricht, der oft auch gar nicht mehr stattfindet. Aus der Vergangenheit Schlüsse für eine mögliche Zukunft zu erstellen, auch das ist eine Arbeitsprämisse der Zukunftsforschung. Ich denke an den ausgebildeten Philologen, Dirigenten, Sänger und Pianisten Hermann Kretzschmar. 1903 veröffentlicht Kretzschmar seine Vortragsreihe »Musikalische Zeitfragen« und blickt sehr zu Recht über Symphonien hinaus, auch über manch elitäres Gebaren in der sogenannten Hochkultur.
Gegen diese Einseitigkeit muss Einspruch erhoben werden. Sie kann uns teuer zu stehen kommen, denn das Heil der Kunst hängt durchaus nicht bloß von der Komposition ab. Sie ist nicht die einzige musikalische Zeitfrage. Sie ist nicht einmal immer und ohne weiteres die wichtigste. Sie ist es zum Beispiel für die Gegenwart nicht, sondern sie darf heute unbedenklich unter den Sorgenkindern der deutschen Musik übergangen und so lange sich selbst überlassen werden, bis dringlichere Fragen gelöst sind. Ein schönes Heim ist viel wert, aber vor allem muss ein Haus fest und sicher stehen, muss Schutz gegen Bodengift, gegen Wind und Wetter bieten. Dann erst kommt der Stil.
Musikpädagogen tun, was sie können, aber auch sie kämpfen gegen die Kurztaktung. Seit Jahren nimmt die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ab. Sie sind durch und durch zerstreut. Woher soll Konzentrationsfähigkeit auch kommen? Die Öffnung der Musikpädagogik für kurze Musikformate, Popstückchen von 3 Minuten Länge, hat mit der Justierung auf Kurztaktigkeit erstmal nichts zu tun. Sie ist ein Zeichen von gut gemeinter Offenheit aus dem Geist der Fortschrittspädagogik und dem Demokratisierungswollen der 1970er Jahre. Aber die Frage der Zukunft der Musik sollte im Plural beantwortet werden, also auch in der schulischen Vermittlung von Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag.
Pädagogen sind empathische Menschen. Sie machen Angebote, deren Sinn in einer Öffnung zukünftiger Wege besteht. Verantwortliche Musikdidakten lehnen eine Funktionalisierung von Musik strikt ab. Dazu gehört auch die verständliche Weigerung, sich als Zulieferbetrieb fürs Konzertpublikum von morgen zu sehen. Peter W. Schatt, der Musikpädagoge-Klarinettist und Fachmann für Rezeptionsfragen, schreibt:
Es gibt keinen Grund, nur Kunstwerke oder nur Popmusik zu behandeln.
Heißt es in Schatz 2007 erschienener Einführung in die Musikpädagogik. Und weiter?
Es gibt keinen Grund, nur über Musik zu reden oder nur zu musizieren. Es gibt keinen Grund, nur im Lehrervortrag bzw. fragend ermittelnden Verfahren oder nur in Projektform zu arbeiten. Eine und nur eine Antwort kann es nicht geben.
Die Frage nach einer zukünftigen Musik wird nicht in erster Linie durch künstliche Intelligenz beantwortet. Sie wird gesamtgesellschaftlich entschieden. Unter anderem eben dadurch, ob es gelingt, dass das Haus, das Hermann Kretzschmar erwähnt, fest und sicher steht. MusikvermittlerInnen als künftige Notfallhelfer können dabei nicht das kitten, was die Gesellschaft versäumt. Manche Musiklehrer sagen: Wenn der schulische Musikunterricht funktioniert, werden sich kommende Generationen auch mit einer hochwertigen Musik beschäftigen. Mag sein. Einstweilen bleibt das Hoffen auf die Umsetzung eines Plädoyers des Musikpädagogen Karl Heinrich Ehrenfort. Ehrenfort kannte noch kein Smartphone. Aktuell und zukunftsfähig sind seine Gedanken von 2005 allemal.
Der technische Fortschritt und die damit zusammenhängende zunehmende Beschleunigung des Lebens und Produktionstempos stehen im Hintergrund dieser Entwicklung. Aber sie sind bekanntlich ambivalente Errungenschaften der Moderne, denn ihr Reichtum wird zugleich zur Last. Mit der Freiheit des Marktes wächst die Vielfalt, ja Unüberschaubarkeit der Angebote. Zufällige oder modisch auffällige Auswahl ist die Folge. Daraus erwächst die Notwendigkeit einer führend helfenden Hand, um sich in diesem Pluralismus halbwegs zurechtfinden zu können. Hier liegt eine zeitgemäße Aufgabe der Musikpädagogik. Sie muss jungen Menschen Hilfen in der Orientierung geben und ihnen eine Introduktion in Musikkultur bieten, die sich gewiss nicht nur auf die europäische Kunstmusik bezieht.
Thank you.
Karl-Heinrich Ehrenfort hat recht. Und es wäre eine schöne Utopie, wenn Musik Orientierung verschafft in einer verwirrenden Gegenwart wie Zukunft. Wenn Musik als mehrgleisiges, eben multikulturelles Phänomen zu ihrem Recht käme. Jenseits von einmaligen Events, elitären Trennungen zwischen Beethoven, Danger Dan und Antilopengang. Gerade hier läge das Zukunftspotenzial der Musik. Ein tieferes Bewusstsein für das andere, für ganz andere Kulturen zu schaffen, im Sinne von empathischer Toleranz, fernab von grassierender Selbstgerechtigkeit. Eben auch fernab von Eurozentrismus, fernab von Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag.
Spricht man über den die Zukunft bestimmenden Nachwuchs, dann geht es nicht nur um hehre Wünsche und Inhalte. Schon heute fehlen der Musikwissenschaft und den musikalischen Lehramtsfächern die Studenten, den Schülern die Stunden, den Schulen die Lehrer. Musikunterricht in der Grundschule, aktuelle Situation und Perspektive, heißt eine Studie des Deutschen Musikrats, der Konferenz der Landesmusikräte im Deutschen Musikrat und der Bertelsmann Stiftung. Trotz oft verwirrender föderaler Unterschiede entsteht ein ernüchternder Eindruck. Der Stellenwert der Musik ist ablesbar. Ein Hauptproblem ist der fachfremd erteilte Musikunterricht. Lehrerinnen oder Lehrer, die etwas singen oder Klavier spielen können, sind willkommen in unseren Grundschulen. Um den Bedarf an ausgebildeten Musiklehrern im Jahr 2028 zu decken, müsste es bundesweit eine Neuanstellung von mehr als 25.000 MusiklehrerInnen geben. Angesichts der Bewerbungsquoten an den Hochschulen fürs Musiklehramt ist es illusorisch, an die Deckung des Bedarfs zu glauben.
Zahlen sind nicht alles, weder in schulischen Debatten noch in Auslastungsquoten der Konzert- oder Opernhäuser. Aber empirische Erhebungen unterstreichen doch eine Bewegungsrichtung, die die nähere Zukunft bestimmen wird. Schon jetzt fallen die Dominosteine. Bezeichnend für die zerstreute Kurztaktung des Lebens ist der Kahlschlag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Gerade die langen Formate fallen ihm zum Opfer, gerade die anspruchsvollen Literatur- oder Musiksendungen. Durch den Kulturauftrag ist Kunst entstanden. Es gäbe keine Donaueschinger Musiktage, deren Zukunftsaussichten weiter schwinden, wenn Medienmanager weiter das Sagen haben in den Rundfunkräten.
Eine These. Häppchenkost à la Internet wird die Zukunft einstweilen bestimmen. 2- bis 3-minütige Gespräche über das neue Buch, den neuen Film, die neue Oper, hier oder da.
Noch retten die Konzerthäuser ihre Quoten mit Glamour, Stars und gemischten Programmen. Galaabend mit Weltstars heißt es im Festspielhaus Baden-Baden. Die amerikanische Sängerin Cat Power singt Coverversionen von Bob Dylan in der Elbphilharmonie. Im Dortmunder Konzerthaus gibt es Kult für Neugierige und, wie es weiter heißt, ein Spiel mit Konzertgewohnheiten. Mit den steifen Klatsch- und Hustetiketten traditioneller Konzertformate. Der Zukunft will man sich nicht verschließen. An einem anderen Dortmunder Abend gibt es Anfang 2025 Extended mit dem Mahler Chamber Orchestra, ein sogenanntes Marathonkonzert mit Live-Musik, Virtual Reality und natürlich mit dem, man nimmt die geforderte Teilhabe ernst, Publikum.
Das Rätsel Musik der Zukunft wird nicht gelöst, kann nicht gelöst werden.
Schon die Musik der Gegenwart auf einen Nenner zu bringen, gleicht dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Aus bloßer Befangenheit konstruiert jeder Einzelne seine Kunst- und Musikgeschichte, damit auch deren gedachte Fortschreibung.
Neue Musik wird nicht nur bei den Donaueschinger Musiktagen oder beim Stuttgarter Eklat-Festival geschrieben. Sie entsteht in Clubs, in Überräumen, im Rahmen von Pop- oder Jazz-Festivals. Musik als Lebensform, auch als Faktor der Identitätsbildung von Jugendlichen, wird es immer geben.
Oder anders, in der Berliner Techno-Hochburg Berghain tanzt man sich seit 20 Jahren in Trance. Der Heavy Metal ist seit 30 Jahren progressiv, trotz oder wegen mancher Urschreie. Indische Ragas wiederum scheren sich nicht großartig um Entwicklung oder Innovation. In Klöstern tönt der gregorianische Choral stetig, als erfüllendes Mittel zur Selbstfindung und Selbststabilisation. Am Ende darf die persönliche Utopie nicht fehlen. Sie entspricht einem liberalen Plädoyer für Musik als Lebensform, für die Möglichkeit, durch Musik Toleranz wie Empathie zu entwickeln, etwas anderes zu erfahren, seine Ohren zu öffnen für Musikerinnen, Interpretinnen und Komponistinnen, die sich etwas konzentriert Begriffsloses erdacht haben, für das sich eine Öffnung lohnt. Und das heißt auch, Musik als Kontrapunkt erfahren zu können zu einer zu Schlagwörtern tendierenden Welt, in der die Skepsis schwindet, in der selbstgerecht privatistische Meinungen in Communities und Plattformen konkurrieren.
Loslassen ist ein Zauberwort der Psychologie. Es kann ein Loslassen vom Smartphone oder auch von Richard Wagners Opern sein, die jahrhundertelang Selbstläufer waren und deren Zukunftspotenzial aktuell schwindet. Während manche Plätze im Bayreuther Festspielhaus leer bleiben, suchen auch andere Institutionen ihre HörerInnen, ihre Quoten. Sie schauen eher auf Zahlen als auf Inhalte. Zielgruppe ist das Zauberwort. Und die Süddeutsche Zeitung kommentiert es im Jahr 2021 mit Blick auf die Medienlandschaft so.
Dieses Denken steht einem sicher gut zu Gesicht, wenn man zum Beispiel eine Sonnencreme verkaufen will. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist aber ein anderer. Den Umbau der Gesellschaft, den der Rundfunk auf diese Weise zwangsläufig vorantreibt, während er vorgibt, ihm nur zu folgen, sollte man sich genau vor Augen führen. Rousseaus Gemeinwohl, Kants Vernunftidee, Habermas Diskursbegriff werden dort nicht mehr als Fundament der Republik verstanden, sondern als Spleen einer linksliberalen 7%-Blase.
Weichen sind gestellt, Zukunft wird gemacht, Diskurse geben die Richtung vor. Die Avantgarde, so heißt es, wolle wie die militärische Vorhut künftiges Terrain auskundschaften. Ob die Zeit der Avantgarde des 20. Jahrhunderts noch kommt, so wie Gustav Mahlers Zeit in den 1960er Jahren gekommen ist, das bleibt Spekulation. Einstweilen sind die großartigen Entwürfe von Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Janis Xenakis, Helmut Lachenmann, John Cage oder Bernd Alois Zimmermann in den Verlagsschubladen verschwunden. Die Werke leben nicht, haben im Grunde nie richtig gelebt im Sinne einer steten Entfaltung. Ein verbindlicher Kanon des 20. Jahrhunderts ist nicht erkennbar. Vor allem auch deshalb, weil sich die Säle der Konzerthäuser für die Avantgarde oder zumindest für konzertante Dialoge von Alt und Neu nicht öffnen.
Meine Utopie ist kein Plädoyer für die sogenannte Hochkultur, die schon Hermann Kretzschmar und Musikpädagogen relativierten. Eher ist sie ein Plädoyer für anspruchsvolle Musik, die nicht frei Haus zu bestellen ist. Musik muss man sich nicht fleißig erarbeiten in gedrilltem Instrumentalunterricht. Aber man sollte ihr sein Ohr leihen, im besseren Fall auch seinen Verstand, der durch stete Beschäftigung, aktive wie passive, wach bleibt. Musik ist eine Lebensform, das schreibt schon der Schweizer Urs Frauchiger, langjähriger Direktor der Musikhochschule Bern.
Ich weiß nur eines. Musik ist weder eine Angelegenheit von Festen, noch eine Angelegenheit von Wochen. Musik gehört in den Alltag so gut wie in den Festtag. Musik fordert Jahre und Jahrzehnte, nicht Wochen. Festwochen sind Edelbordelle des Geistes, in denen Leute, die zur Liebe nicht mehr fähig sind, sich Ersatzbefriedigung holen. Rasch, hygienisch, unverbindlich. Als das Auto das Fahrrad verdrängte, entstanden die 6-Tage-Rennen. Als die Menschen die Tiere fast ausgerottet hatten, schuf man die Tierreservate. Was zum Teufel ist mit der Musik los, dass sie Festwochen nötig hat?
1940. 1940.
Urs Frauchiger legt den Finger in eine Wunde, die offen bleibt. Frauchiger zitiert auch Arthur Honeggers Prophezeiung, dass künftige Menschen nicht mehr ein Halb von einem Ganztonschritt unterscheiden können. Schon in den 1980er Jahren vertritt er die Meinung, dass es einen eklatanten Verlust des Hörens, des Hörenwollens gebe.
Frauchigers Worte sind aktueller denn je. Die Zukunft der Musik wird nicht nur durchs Schaffen und Senden entschieden. Weichen werden vor allem in den Gehörgängen gestellt und dahinter im Hirn jedes einzelnen Hörers, jeder einzelnen Hörerin. Der Zug fährt währenddessen weiter. Auch die Drehscheibe auf dem Rangierbahnhof arbeitet weiter. Alles wie schon zu Steve Reichs Zeiten. Steve Reich meint in seinen Different Trains die Züge, in denen in der Nazizeit die Deportierten saßen. So schrecklich steht es nicht um Musik. Aber ernst sollte man sie schon nehmen.
Potenzielle Potenziale, Fragen zur Zukunft der Musik. Das war ein Essay von Thorsten Möller. Es sprachen Chiara Klinar, Florian Esche und der Autor. Technik Sabine Klunzinger. Eine Produktion von SWR Kultur 2024, Redaktion Martina Sieber. Nachhören können Sie unsere Essays auf SWR Kultur und dann weiter zum Essay.
Smoking.